Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 66 von Radio Ravnica. Mit mir an meiner Seite digital vernetzt ist der Franz. Hi, wie geht's dir?
Hallöle, ja, mir geht's eigentlich ziemlich gut. Ich bin ein klein wenig müde, weil wir so früh aufnehmen.
Ja.
Aber das ist ja mir geschuldet. Ansonsten freue ich mich sehr auf die heutige Folge. State of the Game steht ja auf jeden Fall an, aber du gehst ja gleich nochmal auf die ganzen Themen ein. Aber darauf freue ich mich immer im Speziellen, weil da geht's immer dann darum, was gerade passiert ist und was vor allen Dingen in näherer Zukunft passiert. Und das finde ich immer sehr spannend.
Genau, wie du schon sagst, wir gehen jetzt mal kurz auf die Themen ein. Zum einen werden wir kurz besprechen unsere Erfahrungen vom Pre-Release vom Core-Set 2021 und dann die ersten Erfahrungen mit Standard. Dann, wie du schon meintest, State of the Game Juni 2020, also ein weiteres Update für Magic Arena. Dann gehen wir noch ein bisschen auf ein paar Regeländerungen in Magic ein und darüber hinaus noch in Commander. Und dann haben wir eine fabelhafte Folge Radio Ravnica hoffentlich gehabt. Und bevor wir jedoch einsteigen in das Thema, Franz, wo kriege ich denn für meine Lieblingsdecks von Magic the Gathering passende Tokens her?
Ja, die gibt's bei tokens.mtg.com. Die sind nämlich auch der heutige Sponsor von der Folge. Und bei einer Bestellung von über 10 Euro bei tokens.mtg.com bekommt ihr mit dem Code Radio Ravnica 1 einen Manga-Kraken und mit dem Code Radio Ravnica 2 einen Toon-Kraken. Token, ich meine, das ist diese 8-8 Hexproof-Kraken-Token. Genau. Wie gesagt, mit Designs von Künstlern. In dem speziellen Fall ist es auch ein zeitexklusiver Token. Das heißt, wenn der irgendwann mal leer ist, dann wird der nicht mehr nachproduziert und dann gibt's halt einen neuen. Da werden wir euch dann drauf hinweisen. Und wie gesagt, wenn ihr Tokens sucht, die ein bisschen stabiler sind, ein bisschen individueller, dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Gibt's auch noch ein paar andere Sachen rund um Magic. Wie gesagt, von professionellen Künstlern halt designt. Die haben dann halt auch ihre eigene Sparte jeweils. Und da kann man halt sagen, ich möchte irgendwie alle meine Tokens von dem und dem Künstler, sehen natürlich wieder ein bisschen ähnlich aus. Oder ich mache es halt kreuz und quer, wie es mir gefällt. Und es hat auf jeden Fall etwas, wenn man da mit solchen Tokens ankommt, anstatt halt mit den klassischen Token, die dann halt auch nur auf Pappe gedruckt sind. Und wie gesagt, Bestellung über 10 Euro, könnt ihr so einen Code einlösen, bekommt ihr dann ein extra Spezial-Token dazu.
Jo. Genau. Ja, perfekt, auf jeden Fall. Ich würde sagen, dann gehen wir doch jetzt direkt mal in die Thematik rein. Pre-Release. Wir haben endlich, nach langer Wartenzeit, und ich glaube, mittlerweile sind es, glaube ich, 3 oder 4 Monate ohne quasi Paper Magic, waren wir in der Lage, bei uns, unserem Local Game Store of Choice, dem Fischkrieg, den Pre-Release vom Core-Set zu erleben. Und ich weiß, du hast ein Video dazu schon gemacht. Mhm. Die haben die Leute wahrscheinlich schon gesehen. Aber trotzdem noch mal, was war denn so deine Wahrnehmung? Wie fandest du es?
Es hat super viel Spaß gemacht, endlich wieder Papier-Magic zu spielen. Es ist tatsächlich so, dass ich zu Hause kaum dazu komme. Freunde, die ich nicht über Magic kennengelernt habe, spielen auch kein Magic, auch wenn ich es immer wieder versuche. Die haben zwar kein Problem damit, dass ich Magic spiele und auch dazu Videos mache, da hatte ich mal irgendwann mal eine Frage zu. Aber irgendwie lassen sie sich nicht dazu überreden, auch wenn sie den gleichen Gaming-Hintergrund haben wie ich, sag ich mal, also sehr gerne generell Spiele spielen und früher auch mit Yu-Gi-Oh! Angefangen haben. Das war ja meine Kindheit und den von meinen Freunden dann dementsprechend auch. Ich hab's noch nicht geschafft. Ich probiere es aber weiter, keine Sorge. Wie dem auch sei, dementsprechend bin ich halt noch nicht wirklich dazu gekommen, Papier-Magic zu spielen. Und hab mich halt umso mehr gefreut, jetzt endlich wieder spielen zu können. Und das bei einem Pre-Release, was sowieso immer der coolste Anlass ist, um Papier-Magic zu spielen. Einfach die neuen Karten zu testen. Und das ist immer super casual, was ich auch super entspannt finde. Also es ist halt da nicht so sich so anstrengend, die 8 Stunden hintereinander irgendein Turnier zu spielen. Und es hat extrem viel Spaß gemacht. Das Core-Set an sich gefällt mir relativ gut für Limited. Also es ist jetzt nicht so, dass es super krass balanced ist, wie zum Beispiel Ultimate Master, Modern Horizon. Das fand ich ein sehr, sehr gutes Limited spielbares Set. Weil hier gibt's halt super viele Bomben und gut. Aber das ist okay für ein Set. Und wie gesagt, es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich habe letztendlich konnte ich 2 Decks bauen, weil die halt genau gegensätzlich waren. Also Boros und Dimir konnte ich spielen Und im letzten Match habe ich tatsächlich dann von Boros auf Dimir gewechselt, weil ich im ersten Spiel verloren habe, weil der Gegner einfach ein besseres Aggro-Deck hatte als ich. Und ich merke, okay, der hat halt, ich hatte halt nur Commons und Uncommons in diesem Aggro-Deck. Mhm. Und der hat halt dann noch die Rares dazu, so ungefähr. Er hat zwar dreifarbig gespielt, aber es hat ganz gut geklappt bei ihm. Und habe ich gesagt, alles klar, dann, ich glaube, Control passt hier ein bisschen besser, weil ich brauche ein bisschen Late-Game gegen ihn. Und dann habe ich die anderen zwei Matches gewonnen und konnte dann insgesamt den Sieg davontragen. Hm. Falls ihr sehen wollt, was ich gezogen habe, könnt ihr allerdings noch das Video sehen. Das könnt ihr dann einfach suchen. Oder wir verlinken es, mal gucken.
Ja, das wird man auf jeden Fall dann finden, auf jeden Fall. Ja, also meine Wahrnehmung ist auf jeden Fall ähnlich. Es hat einfach Spaß gemacht, unabhängig von dem, was man gezogen hat oder wie man gespielt hat, einfach wieder mit den Leuten abzuhängen, die auch Magic begeistert sind, die jetzt auch wieder Bock haben, sich wieder regelmäßig dann zu treffen. Natürlich alles, muss man dazu sagen, mit den mit den üblichen Corona-Regeln, was das angeht, also mit Maske, mit genug Abstand, mit maximal einem Spielerpärchen quasi an einem Tisch. Und was ich gezogen habe, war, ich glaube, das Wertvollste war tatsächlich, was ich gezogen habe, war ein Grim Tutor, leider im normalen Art, aber dafür in Foil. Was sehr verwirrend ist, wie ich dann später gemerkt habe, weil ich dann gemerkt habe, dass es ja den Grim Tutor auch nochmal in Alternate Art gibt und dass der dann nochmal, und ich glaube, es gibt den nochmal in Extended Art. Also ja. Genauso ein bisschen die Falle, die wir schon mit dem Teferi-Problem, glaube ich, dieses letzte vor zwei oder drei Folgen oder so besprochen haben, dass es so viele Versionen davon gibt, dass man denkt so, wie stelle ich das jetzt genau ein und haben Leute überhaupt Interesse dran?
Ja, genau, also es gibt die bei Grim Tutor tatsächlich ist die Borderless-Variante die Alternative-Art-Variante. Aber trotzdem, wie gesagt, gibt es ja immer noch die Pre-Release-Promo dann dazu, die Friday Night Magic-Promo. Also ja, es ist immer automatisch relativ viel. Was mich interessieren würde, ist etwas, was ich gerade nachgucke, wie das sich preislich verhält von den beiden Foils. Ich gucke jetzt gerade mal.
Also zum Zeitpunkt, als ich meine eingestellt habe, war es, glaube ich, bei so 38 Euro für eine Karte. Aber das war auch noch im Presale, bevor die Leute halt krass da waren, ist es ein bisschen gejobbt, vermutlich.
Ja, ja, es liegt jetzt gerade, sehe ich gerade bei 28.
Ja. Muss ich mal nachpricen.
Okay, ja, gut, die Borderless-Variante ist dann trotzdem mehr wert, weil mich interessiert es halt gerade, wir hatten gerade vor dem Podcast-Aufnahme so ein bisschen über nochmal Collectors Booster geredet und ob wir die denn gut finden und nicht. Das ist ja halt echt ein Dauerbrenner-Thema bei uns zwei.
Ja, auf jeden Fall.
Und da geht's halt auch drum, dass dann manchmal so der Fall ist, dass die exklusive Fancy-Schmancy-Variante weniger wert ist als die normale Variante, weil die Fancy-Schmancy-Variante häufiger in den Collectors Booster drin ist und dementsprechend dann häufiger auch auf dem Markt. Wobei das jetzt beim Grim Tutor nicht der Fall ist, aber ja, deswegen hatte ich nochmal nachgeguckt, deswegen hat mich der Preis so interessiert.
Ja, nee, es ist alles gut. Also, was ich gezogen habe, was habe ich denn sonst so gezogen eigentlich? Ich hatte hier Demons, hier die dämonische Umarmung, ich glaube, es ist irgendwie Demon's Grasp irgendwie im Englischen. Drei Mana Enchantment macht eine Kreatur +3/+1, Dämonen und fliegend. Und man kann es für drei Leben aus dem Friedhof rauscasten. Ich habe im Endeffekt so ein Madu Good Stuff Variante in Anführungszeichen gespielt, wo ein bisschen war Dorks drin mit den typischen Dork hier Boros Strategien. Mit unter anderem diesen Chandra Tapphund, der immer einen Schaden macht am Ende des Zuges, wenn man nicht mit ihm angreifen möchte. Und ich meine, ich habe jetzt nicht sonderlich damit abgeräumt, aber ich habe trotzdem auf jeden Fall Spaß gehabt, da so ein bisschen damit herum zu experimentieren. Und finde es dann auch immer wieder schade, dass man nach so einem Sealed-Event nichts wirklich mit dem Deck anzufangen hat. Wo dann schon irgendwie auch wieder interessant wird, sowas wie früher gab es ja mal die Liga, wo man dann so ein Deck quasi hinterlegt hat und man das halt immer weiter ausbaut und so weiter, weil ich glaube, die Grundstrategie, das wäre schon was gewesen, wo ich gedacht hätte, da könnte sich vielleicht lohnen.
Ja, so eine Liga starten mit dem Pre-Release-Kit ist ja eigentlich keine schlechte Idee. Danach sind ja im Laden bestimmt eh noch ein paar Pre-Release-Kits generell offen. Und dann kann man die halt noch den Leuten geben, die dann anfangen wollen. Das ist echt witzige Sache.
Also wäre auf jeden Fall, das ist halt nur dieses, um dieses Gefühl aufzufangen, was ich dann immer nach einem Sealed-Event habe, ist so dieses, okay, all diese Karten sind jetzt quasi, nicht alle Karten, aber sind jetzt einfach nichts mehr so wert. Ich kann die jetzt nicht daraus ein Standard-Deck bauen und damit erwarten, irgendwas umzuhauen oder so. Aber ja, dementsprechend war das auf jeden Fall ja sehr, sehr interessant. Und ich hoffe, dass jetzt die nächsten Freitage jetzt wieder gefüllt sind von Standard, Modern oder was auch immer dann ansteht. Spaß. Apropos Standard, wie empfindest du denn aktuell jetzt mit M20 oder M21 dann das Standard auf Arena?
Ich muss sagen, tatsächlich habe ich noch nicht so viel gespielt seit dem Update, beziehungsweise zumindest keinen Standard. Das Erste, was ich immer mache, ist so ein bisschen Limited spielen, um mich ins Set einzufügen und zu gucken, wie das so ist, was da so gibt und sowas. Mhm. Und außerdem bin ich auch ein Riesenfan von Historic und habe jetzt auch einfach mal mein Historic-Deck mal geupgradet. Also das ist etwas, was ich ziemlich cool finde, jetzt wirklich so ein Deck zu haben, wo ich weiß, das kann ich eigentlich im Zweifelsfall, wenn sich jetzt nicht wieder irgendwas ändert, in einem Jahr immer noch Ranked spielen und das ist irgendwie ziemlich, ziemlich cool. Wie nur was sei, Standard, wie gesagt, noch nicht ganz so viel gespielt. Ich hatte bisher das Gefühl, dass bisherige Deckstrategien tatsächlich teilweise einfach besser geworden sind. Mhm. Also, dass es einfach Upgrades für bestehende Decks gab. Und ja, was ich sonst noch so gesehen habe, waren so Tier 2 Decks mit den Strategien aus M21, also komplett auf M21-Karten ausgelegt, um irgendwelche Shrines oder sowas. Jetzt würde ich vielleicht sogar sagen, es ist vielleicht eher 2,5 oder sowas. Aber ja, generell halt einfach irgendwelche Decks komplett drumherum ausprobiert. Hm. Und eher so bestehende Strategien, die immer mal wieder rauskommen, zum Beispiel Jund Sacrifice oder sowas oder Rakdos Sacrifice, die dann halt einfach wieder gespielt werden, wegen der einen Karte sogar relativ gut sind im aktuellen Meta. Und ja, das ist so eher meine momentane Auffassung von Standard.
Ja. Also ich habe so ein bisschen beobachtet, ich habe jetzt auch nicht die Zeit gefunden, viel zu spielen, aber was ich so mitbekomme, der Durchschnitt bei Twitter und Reddit scheint zu sein, dass die Decks, die letztes Standard sehr gut waren, sprich Band, Ramp und Thema Reclamation, auch weiterhin die Top-Decks sind und dass alle auch so ein bisschen müde sind von diesen Decks, was ich absolut nachvollziehen kann. Als ich das gehört habe, ist meine Laune, Magic zu spielen, wieder etwas dezent in den Keller geraten, gerade auf Arena. Aber ja, also ich meine, die größten Upgrades, die diese Decks natürlich bekommen haben, oder gerade Simic oder Band Ramp, ist natürlich Ugin the Spirit Dragon, also die Playfolge von Turn 1 Arboreal Grazer in Cultivate, in Nissa, in Ugin, ist halt schon eine, die, glaube ich, nicht zu schlagen ist, also Turn 4 Ugin. Und dann zu haben, der dann einfach ab da eigentlich kontrolliert, das ja, ist auf jeden Fall schwierig zu toppen. Es gibt noch ein paar andere Listen, die mir so ein bisschen aufgefallen. Also zum einen, wir müssen natürlich über Teferi reden. Ich habe hier eine Azorius Control Liste, die den neuen zweimal spielt. Und ich war ein bisschen erschrocken, dass der momentan zumindest laut MTG Goldfish bei einem Dollarpreis von ja über 50 Euro gerade ist, eine Karte. Also das Deck spielt zwei und jetzt ist aber direkt ein Preis von 104 Dollar. Ich muss gleich mal auf Kartmarkt gucken, was der bei uns
so wert ist. Ich bin parallel dabei.
Okay, sehr gut. ja. Also auch da, der Teferi macht wieder seinen Namen komplett der Ehre und wird vermutlich auch wieder eine Karte sein, die Wizards nicht bannen wird, obwohl sie es eigentlich hätte sollen.
Vielleicht solche Karten gar nicht erst drucken.
Ja, das wäre ja auch mal was. Aber dafür müsste man ja vielleicht das Spiel auch testen vorher.
35 im Deutschen.
Wie viel?
35.
Das ist ja halt auch eigentlich fast schon in Ordnung. Für ein Teferi. Ja.
Für ein Mythic Teferi. Eigentlich. Alter, ist ja eigentlich, ne? Davor war der Dominaria Teferi, der war auch so teuer.
Genau, der war glaube ich auch 38 zu seiner Höchstzeit, als er im Standard auch noch gespielt wurde.
Ich habe das Gefühl, die haben irgendwann gesagt, ja, Teferi, der war jetzt letztes Mal nicht so gut, aber jetzt nur noch gute. Weil es gab ja vorher diesen drei dreimal blau kostet der,
ne? Temporal Archmage oder sowas, ne? Das war so ein monoblauer Teferi auch.
Ja, naja.
Oder irgendwie sowas, naja. Aber ja, genau. Sonst, was sehr viel Play sieht, gerade auch in grünen Decks, ist Scavenging Ooze, ist ja ein Modern All-Stars gegen Graveyard-Strategien. Macht es dann dementsprechend den Katzendecks ein bisschen schwieriger, dadurch, dass du die Fähigkeit ja wirklich instant jederzeit anwenden kannst für ein grünes Mana, eine Target-Card vom Graveyard zu exilen und den Scavenging Ooze ein bisschen größer zu machen, also Mana-Sync und darüber hinaus noch Graveyard-Hate. Das ist auf jeden Fall was, ne, was man sehr gut machen kann. Aber sonst jetzt, soweit wie ich das sehe, jetzt kein wirkliches Deck dabei, was jetzt neuen Wind bekommen hat durch das Core-Set. Also im alten Core-Set hatten wir ja noch die Cavaliers, die so ein bisschen dann mit Fires of Invention sehr, sehr prominent dann da gewesen sind. Aber irgendwas Ähnliches sehen wir jetzt momentan zumindest noch nicht. Wo ich dann auf jeden Fall mal gespannt bin, wie sich das noch entwickelt, ob sich das noch entwickelt. Weil zumindest, was wir competitive sehen, wird ja in nächster Zeit nichts anderes sein, außer Standard.
Hm. Ja, vielleicht kommen sie mal irgendwann auf den Trichter, dass Historic ja ganz witzig wäre. Ich weiß es nicht. aber ja, ich fand den Teferi halt auch, also den neuen Teferi habe ich ja auch im Early Access mal ausprobiert, so einmal ganz cool so ein Deck, weil ich wollte einmal kurz quasi Teferi, einmal Ugin so ein bisschen spielen. Und ich muss sagen, die Möglichkeit, jede Runde zu plussen, fühlt sich sehr stark an. Also ja, wirklich sehr stark. Und zum Beispiel in deiner Runde zu plussen und in der gegnerischen Runde zu phasen, zum Beispiel, oder die ganze Zeit so plus, du kommst auch so schnell dann gefühlt trotzdem an die Ulti dran. Also, die Karte ist schon ziemlich, ziemlich gut und in Commander ist sie, glaube ich, zu gut.
Aber wo wir jetzt gerade schon bei Historic sind, was ist denn da dein Deck und hat das mit Corset 2021 irgendwas an Upgrades erfahren?
Ja, ich spiele so ein selbstgebautes Mono-Green-Stompy-Deck. Das ist etwas, was mir vom Spielstil her generell sehr gut gefällt. Da gibt's tatsächlich die ein oder andere Karte, die da sehr gut reinpasst. Unter anderem Heroic Intervention, ein sehr guter Reprint aus Aether Revolt. Zwei Mana, das Kreaturen von dir, die Permanente sogar, und man selber Hexproof und Indestructible bekommen. Das hilft gegen so viele Karten. Monogreen Stompy ist halt auch einfach Removal-anfällig und wenn dann deine Kreaturen halt Indestructible bekommen, hilft's eigentlich meistens gegen alles und dann halt auch Hexproof. Also es kann entweder einen schützen oder dann direkt alle. Und das ist auf jeden Fall etwas, was zumindest 2 bis 4 Mal eine Sideboard kommt. Mal gucken, ob ich da sogar dann irgendwann mal welche Mainboard spiele. Das muss ich dann erstmal noch rausfinden. Scavenging Ooze ist auch eine Karte, die auf jeden Fall ein Sideboard kommt, gegen alles, was irgendwie Graveyard spielt. Das ist halt perfekt. Du kriegst ein bisschen was an Leben, die Karte Kreatur wird größer und du frisst halt alles auf, was so auf dem Friedhof liegt. Das ist halt perfekt, weil es halt auch von der Kreatur drauf ist. Und das möchtest du ja bei so einem Stompy-Deck, da möchtest du ja möglichst mit alles soll ja möglichst irgendwie Kreatur sein. Und das sind auf jeden Fall Karten, die ich da beachtet habe. Ich bin jetzt gerade noch am gucken. Ich habe tatsächlich ein Video dafür Card Market gehabt über das Deck, das noch irgendwann veröffentlicht wird. Aber habt ihr jetzt nicht mehr im Kopf, welche das noch waren. Ich weiß, dass ich generell Trackdown noch sehr gut finde. Sorcery für 2 Mana, Scry 3. Und dann kann man die oberste Karte seiner Bibliothek vorzeigen. Wenn es ein Land oder Kreatur ist, darf man eine Karte ziehen. Das finde ich für Grün ziemlich stark. Ja. Aber ich glaube, ansonsten war es das. Ja, das sind tatsächlich die 2 Upgrades, die ich sehr interessant finde. Klar, es gibt noch zum Beispiel den Garruk, da habe ich auch noch mal kurz drauf, bin ich kurz drauf eingegangen, Elder Garagroth, aber zum Beispiel die Vivian ist halt, macht einfach mehr als der Garruk, die 4-4-Mana Vivian und der Elder Garagroth, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, warum wir den jetzt nicht so stark finden, weil er halt einfach keinen ETB-Effekt hat und solange es den Teferi für 3 Mana gibt, dann wird halt einfach gebounced oder sowas. Ja. Dann ist halt einfach nicht gut genug. Und Ugin, da ist mein Deck nicht rampy genug zu. Es gibt natürlich auch die Methode mit Nissa und zum Beispiel dann Cultivate oder solchen Karten, da halt schnell an Mana zu kommen. Aber ich spiele halt, wie gesagt, eine kreaturenbasierte Stompy-Variante und da komme ich seltener auf 8 Mana und dann ist der Ugin meistens eher eine tote Karte auf der Hand.
Ja. Ja, so. Klingt auf jeden Fall echt nicht schlecht. Also gerade Monogreen meine ich auch im Standard jetzt gesehen zu haben. Ich glaube, Gemrazor ist ja so ein All-Star, der gegen viele Decks gerade im Standard dann viel gemacht hat. Aber auch in Historic anscheinend dann eine sehr, sehr solide Wahl. Ein Deck, was ich mir noch mal ausgegraben habe für eine kürzere Session Arena, sind Goblins. Ich liebe Goblins. Und mit dem Conspicuous Snoop, was 2 Mana 2/2 Goblin ist, der die oberste Karte in des Decks reveals und wenn es eine Goblin-Karte ist, kannst du sie spielen. Was der Hammer ist. Also es ist quasi wie Experimental Frenzy ohne Downside und in einem Goblin-Deck für alle deine Karten. Und das ist halt schon extrem, extrem gut. Und ich habe 2-3 Runden gespielt und dann irgendwie 2 davon gewonnen. Und die man halt gewonnen hat, die hat sich halt auch wirklich angefühlt wie sonst was. Weil wenn du dann auch nur quasi einen Ringleader von einem Snoop quasi spielst, der zieht dann wieder 4 Karten oder ne, sucht dir dann aus den obersten 4 Karten wieder weitere Goblins raus, die auch wieder ins Spielfeld kommen. Dann hast du dann vielleicht noch irgendwie einen War Chief oder irgendwie einen Trash Master, was halt all den Goblins noch mal mehr Power gibt. Und tatsächlich ist das eine Karte, die Goblins over the top bringen könnte. Und ich habe auch ein bisschen gesehen, eventuell ist dann Modern Goblins was man damit dann spielen kann. Wobei das dann mehr so ein Combo-Ding ist mit Kiki Jiki Mirror Breaker, der dann relativ schnell Infinite gehen kann. Dadurch, dass er ja auch den Text hat, dass die oberste Karte auf der Library, dass der Snoop quasi Activated Ability von dieser Karte kopiert. Also ihr könnt euch Kiki Jiki quasi mit einem Effekt auf die Bibliothek legen. Die wird revealed durch den Effekt vom Snoop. Und der Snoop bekommt die Fähigkeit von Kiki Jiki Kopien zu machen von einer anderen Kreatur. Und das ist dann mehr so, wie das in Modern gewinnt. Aber auf jeden Fall eine Karte, wo ich dachte, okay, das ist ziemlich cool. Und selbst wenn man es nur in Anführungszeichen als Refill verwendet, also vielleicht 1-2 Instigator spielt, dann vielleicht noch einen Lord raushaut, dann hast du eigentlich schon ganz gut gewonnen. Und gerade mit so Karten wie Goblin Matron, die wir auch in Historic haben, kannst du dir dann auch noch deine Spezialisten Goblins direkt raussuchen und in der nächsten Runde dann spielen. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ein anderes Deck, was ich noch gesehen habe, was eine Karte nutzt oder 2 Karten nutzt, von der ich gar nicht gedacht habe, ist Good Old Times Feather in Historic. Und zwar sehe ich hier gerade eine Liste online, die Stormwing Entity spielt, also der 5-Mana 3-3 mit Prowess, der 3 weniger kostet, wenn man eine Instant oder Sorcery in diesem Zug gespielt hat. Natürlich perfekt für Feather, weil du ja die ganze Zeit deine Defiant Strike, deine God's Willing und dein Reckless Rage spielst. Hier splasht man also quasi auch noch Blau mit rein, unter anderem auch, um See the Truth zu spielen, die 2-Mana Sorcery, die dann dir so ein bisschen, ne, durchs Deck hilft, da durchzufiltern. Und diese zweite Passage, dass wenn du sie von irgendwo anders als deiner Hand spielst, macht sie noch einen zusätzlichen Effekt. Oder glaube, kannst du direkt alle 3 Karten behalten, anstatt nur die ersten 3 Karten reinzuschauen. Und das funktioniert natürlich super mit dem Dreadhorde Arcanist, der für die Power, die er hat, ja, einen Zauber quasi aus dem Friedhof für umsonst spielen lässt. Also spielst du quasi See the Truth, gibst deinem Dreadhorde Arcanist irgendwie noch +1/+0 oder sowas. Und kannst es direkt nochmal ziehen, kannst du direkt nochmal spielen und hast du dann in einem Zug irgendwie 4 Karten gezogen, was sehr, sehr krass sein könnte. Aber wie gesagt, also die Liste muss ich noch testen. Also ich habe es noch nicht gespielt, ich habe es nur gerade gesehen und war sehr excited darüber, dass es Feather anscheinend in Historic geben könnte. Aber ja, soweit also erstmal unsere ersten Eindrücke. Hast du noch irgendwelche Erwartungen oder gibt es noch Strategien oder Decks, wo du sagst, okay, das müsste jetzt noch erforscht werden und das könnte was sein, was nochmal einen komplett anderen Spielstil mit reinbringt?
Um ehrlich zu sein, muss ich tatsächlich irgendwie alle meine Decks mal anpassen. Tatsächlich dadurch, dass viel Paper jetzt ausgefallen ist, habe ich einfach noch so viel Nachholbedarf für meine aktuellen Decks. Also ich habe ja auch ein schwarzes Deck, was ich aus Budgetgründen einfach mono-schwarz gemacht habe. Aber selbst da würde ich gerne noch das ein oder andere Upgrade durchführen. Mein Pioneer Spirits Deck und Modern Spirits Deck müsste ich mal gucken. Bei Modern weiß ich nicht, ob sich was ändert, aber Pioneer würde ich schon gern mal die ein oder andere Karte austesten. Und ja, also insgesamt ist es tatsächlich so, dass ich einiges an Nachholbedarf habe. Und selbst in Arena, also selbst was nur Standard bedeutet und Historic halt, habe ich noch absoluten Nachholbedarf. Da warte ich mit meinen Wildcards echt etwas länger ab, bevor ich die crafte. Muss mir das Deck gefallen und ich muss auch wissen, dass das ein recht gutes Deck ist. Und dann mache ich mir das erst, weil wir müssen alle mit unseren Wildcards halt haushalten. Ne?
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich so ein sehr guter Punkt, der uns dann aber auch schon direkt zum nächsten Thema führt. Und zwar State of the Game Juni 2020. Wir haben über ein paar Punkte, die reinkommen, haben wir schon das letzte Mal gesprochen und halt ja, die sind halt offensichtlich, wie, ne, Corset kommt jetzt zum zur Arena, das Ganze wissen wir bereits. Darüber hinaus haben wir ja Magic Arena jetzt auf Mac, oder das kommt jetzt bald auf Mac. Aber wir haben auch noch ein paar andere Punkte, wie zum Beispiel ein Thema, was wir letzte Woche schon angerissen haben, und zwar das Duplikatproblem. Mhm. Wie wird das denn jetzt bei Arena gelöst?
Tja, also ich muss ehrlich sagen, dass ich da, wir hatten ja kurz darüber gesprochen, dass wir das ziemlich blöd finden, dass es ja quasi so ist, dass wenn es eine gleiche Karte gibt, man die halt mehrmals sammeln muss. Und es kommt sogar vor, dass genau die gleiche Karte nur mit einem anderen Set-Symbol geprintet wird. Also gleiches Artwork, gleiche Karte. Mhm. Und ja, dann ist es natürlich extrem nervig, dass man die sammeln muss, gerade wenn es zum Beispiel um eine Rare geht. Und da hatten wir drüber gesprochen, was machen die denn mit den Tempeln, die ja wirklich exakt das gleiche Artwork haben und nur ein anderes Symbol. Genau, und wenn du halt diese, also beziehungsweise erstmal checkt halt das System, hast du eine voll gereprintete Karte? Wie gesagt, wenn nur, also wenn sogar das Artwork gleich ist, da darum geht's dann, dann ist es tatsächlich so, dass du in Store-Boostern zumindest keine weitere Karte, keine weitere Kopie davon bekommen kannst. Außer wenn du schon alle anderen Rares aus den oder Mythics aus den Set gesammelt hast. Sprich, jetzt im Beispiel vom Tempel, wenn du den Tempel schon aus zum Beispiel Theros, im Moment, das müsst ihr aus Score 2020 so, schon viermal hast, dann kannst du die in den M21-Booster nicht mehr finden, bis du alle anderen Rares auch gesammelt hast. Und dann kannst du die halt finden und kriegst normal World Progress dafür. Dafür, dass du halt schon viermal, beziehungsweise nein, dann sammelst du sie erst noch mal viermal und dann kriegst du World Progress dafür. Aber ja, genau, also wenn du kriegst halt erstmal alle anderen, bevor du die, halt die Karte selber bekommst. Was ich an sich eigentlich eine ziemlich gute Sache finde, weil man halt wirklich nicht die Karte mehrmals bekommen muss. Und ich meine, wenn ich es richtig verstanden habe, sogar so, wenn du zum Beispiel zweimal Fabled Passage aus Throne of Eldraine hast und jetzt noch zweimal aus M21 und dann sagt er, okay, alles klar, du hast die Karte viermal, dann passen wir jetzt die Rate sowohl für Throne of Eldraine als auch für M21 an und du kannst jetzt erstmal den normalen Booster nicht mehr finden, weil du hast sie ja schon viermal. Und das finde ich an sich eigentlich auch eine gute Sache, damit umzugehen und das Problem so ein bisschen zum Schiffen. Wichtig an der Stelle ist, dass Limited Booster davon nicht beeinflusst sind. Klar, die sollten ja immer noch random sein, damit man ja da möglichst die bestmögliche Limited-Erfahrung halt einfach auch bekommen kann. Ja, und ich glaube, das ist so im Großen und Ganzen das
System. Also ich muss sagen, ich finde es gut, dass sie überhaupt was gemacht haben, womit ich nicht gerechnet habe. Ich finde es aber schlecht, dass sie das eigentliche Problem nicht, also nicht adressiert haben. Also soweit, wie ich das verstanden habe, wie du es jetzt auch quasi ausgeführt hast, richtigerweise, wird jetzt quasi nur die Rare-Slots, die dir verloren gehen würden beim Booster aufmachen, nach hinten verlagert. Sie sind nicht aus dieser Rechnung raus. Das heißt, für jedes Mal, wo dir ein Rare-Tempel oder ein Fabled Passage reprintet werden, gehen dir für ein neues Set gewisse Rare-Slots verloren, bevor du in den Vault Progress gehst. Und es ist besser, als nichts zu tun. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber das ist halt, löst meiner Meinung nach das Problem nicht, weil du also halt immer noch einen Werteverlust hast, einfach nur, wenn sie sich dazu entscheiden, Karten zu reprinten oder eben nicht zu reprinten.
Ja. Und das also, ist halt, was es beeinflusst, denke ich, ist so, für die meisten Spieler ist das gut und für die Whales mal wieder nicht so gut. Ne? Also die Leute, die eh sagen, ich möchte alles sammeln, beziehungsweise ich möchte irgendwie jede Karte haben, oder die Leute, die vielleicht wirklich Vollzeit mit Magic ihr Geld verdienen, komme ich gleich auch noch mal auf einen anderen YouTuber kurz zu sprechen, der noch ein anderes Problem, was in die ähnliche Richtung geht, angesprochen hat. Die haben natürlich das Problem, genau das Problem, was du sagst. Ne? Also die müssen sich erstmal da durchkämpfen durch diese zusätzlichen Rares, wo man dann halt quasi, wenn man auf einmal alles gesammelt hat, nur noch Tempel bekommt. Super. Bis man dann halt endlich World Progress bekommt, ja. Ich denke aber für den Casual-Spieler auf Arena ist das eine gute Sache, weil die eh nicht so weit kommen, dass sie alle Rares aus jedem Set haben, bis sie dann zu den Reprint-Karten kommen. Nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, die verlagern das Problem nach hinten. Also für sich, für die, von denen aus gesehen, ist das eigentlich kein großartiger Verlust. Für denen ist das einfach nur eine Verschiebung der, der Sachen. Und da hast du schon recht, das ist natürlich nicht so nice. Ja.
Und das ist halt ganz kurz noch dazu. Ich finde, das ist halt, das ist aber nicht die Herangehensweise, wie du an Probleme herangehst. Weißt du, was ich meine? Also, wenn du einen Konflikt hast irgendwo in deinem Programm oder was auch immer, dann ist ja nicht damit aufgeschoben, dass du das Problem nach hinten verlagerst. Also nur weil es halt, sag ich mal, 80% der Spielerschaft nicht betrifft, ist es ja immer noch ein Problem, was nur noch weiter wächst. Und ich finde, diese Lösung ist halt so ein bisschen wie, anstatt ein Regal an die Wand zu nageln, ist mit Tesafilm aufgehangen. So, es wird halt früher oder später irgendwie wieder einfach zu Problemen führen, wo dann die Leute sagen, okay, jetzt fange ich an, auf einmal in meinem Wrestler Tempel zu haben. Ich würde aufhören, Magic Booster zu kaufen oder für die frei zu spielen. Und das ist halt dann so ein Ding, wo ich dann sage, okay, keine Ahnung, das gefällt mir irgendwie nicht, wie das gehandhabt wird. Und ja. Aber was, worauf wolltest du denn noch eingehen?
Ja, ich hatte einen Tweet von Merchant gesehen, einen großen, aus Großbritannien, ein YouTuber, der das halt quasi wirklich Vollzeit macht. Und der hat mal einen Screenshot von seinen Wildcards gezeigt und hat irgendwie, keine Ahnung, ja, 10.000 Commons, so und so viele Uncommons. Aber er hat auch 1.000 Rare Wildcards und 0 Mythic Wildcards. Und er regt sich halt darüber auf, dass es keine Möglichkeit gibt, die irgendwie einzutauschen. Und dass selbst er als Whale und jemand, beziehungsweise also nicht als Whale, sondern jemand, der damit sein Geld verdient, der auch wirklich dann immer wieder Geld ausgeben muss für das Spiel, weil er anders nicht an die Mythics kommt. Also der hat ja wirklich dann fast alle Karten, damit er einfach jedes Deck spielen kann. Ja. Das ist ja recht wichtig für so jemanden, damit man halt auch die witzigen Combo-Decks ausprobieren kann und nicht immer nur die gleichen drei Tier-1-Decks spielt. Das hat ja auch irgendwann einfach macht ja auch irgendwann einfach keinen Spaß mehr, auch für die Zuschauer. Und ja, das ist natürlich dann ein ähnliches Problem. Also das ist halt auch wieder so eine Sache, die da irgendwo auch mit reinspielt, würde man natürlich die Reprint-Karten nicht bekommen, sondern direkt World Progress dafür oder sowas oder sich selbst dafür entscheiden kann, die zu bekommen oder nicht zu bekommen. Man kann ja immer noch Wildcards dafür dann redeemen, wenn man dann unbedingt eine volle Collection haben möchte. Dann, es fehlt ihm halt auch an dem World Progress, um an die passenden Wildcards zu kommen. Es ist schon so ein bisschen, also es ist schon ein bisschen krass, die Economy ist schon sehr, sehr beschränkt.
Das ist halt das Ding, es ist ultra, ultra kurzlebig einfach. Und das ist halt das Ding, was, also da muss man früher oder später ran. Das sagen wir, weiß ich schon seit der Beta, dass diese Economy, wie sie gerade funktioniert, einfach dazu. Also ich meine, guck dir Merchant an. Also ich habe jetzt gerade das Bild auch schon mal nochmal aufgerufen hier bei mir. Und im Endeffekt mit wie viel neue Karten kommen pro Set dazu? Ich glaube 250. Er kann sich halt, wenn ein neues Set rauskommt, einfach mit allen Wildcards nur, noch nicht mal die freien Code, Booster und so weiter, einfach alle Karten direkt freischalten, außer Mythics. Und hat das quasi schon, er hat jetzt schon zukünftige Sets durchgespielt, was die Sammlung angeht. Und das ist halt einfach was, das sollte nicht der Standard sein für Leute, die das Spiel exzessiv nutzen, gerade wenn du dann planst, Arena deine Hauptplattform werden zu lassen für Competitive Magic. Und das ist halt dann einfach was, wo ich dann denke, da muss wirklich was passieren und das darf halt nicht mit, ja, wir haben jetzt das Problem, um wieder zum Duplikatproblem zurückzukommen, nach hinten verlagert und jetzt ist ja alles gut, weil für 60 bis 80% der Spielerschaft zählt das ja sowieso nicht. So, das ist halt dann einfach dieses Ding, wo ich denke, irgendwie ist das, also, das ist nach wie vor ein Problem und es wird schwierig, das zu verargumentieren mittlerweile.
Ja, genau, also das ist halt schon sehr komisch. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, bei Hearthstone mit diesem Dust-System ein bisschen blöd fand, ist, also das ist natürlich dann mir selber geschuldet, aber trotzdem, ich habe dann oftmals meine ganzen Karten irgendwie gedustet und mir das aktuelle, so ein aktuelles Deck bauen zu können und dann einen Monat nicht gespielt und dann hatte ich schon wieder kein gutes Deck mehr. Also man wirtschaftet sich dann natürlich auch ziemlich runter, was auch irgendwie blöd ist. Und es fühlt sich auf der anderen Seite schon cool an, wenn man halt fast alle Karten so hat und auch sich irgendwie jedes jankige Historic-Deck zusammenbasteln kann, was auch irgendwie ziemlich cool ist. Aber nichtsdestotrotz, man muss ja nicht unbedingt Dust ein System einführen, aber wenigstens irgendwas, womit man ja die Wildcards irgendwie hin und her tauschen kann nach, ja, nach irgendeinem System. Das wäre halt schon irgendwo wünschenswert.
Ja. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen für, je nachdem, wie lange sie noch erwarten, dass Magic noch oder Magic Arena halt relevante Plattform bleiben soll, ist halt, hängt für mich zumindest sehr davon ab, dass ich halt, weil zum Beispiel, ne, und so können wir jetzt die Brücke schlagen zum nächsten Thema, was in diesem State of the Game angekündigt wurde, und zwar Jumpstart. Da haben wir natürlich jetzt auch sehr viele Karten, die sich doppeln. Teilweise Karten, die dann im Paper-Produkt drin sind, die geändert wurden in Arena. Und da hast du dann auch so komische Entscheidungen drin, wo du dann auch denkst, okay, wenn du jetzt planst, auf Arena Jumpstart zu spielen, macht es ja eigentlich keinen Sinn, Core Set 21 Booster zu kaufen, weil viele Karten sich halt nun mal eben doppeln. Und das sind so Sachen, wo ich dann irgendwie denke, okay, habt ihr euch das wirklich überlegt vorher, wie ihr dann damit umgeht, gerade mit dem Gedanken, dass man weiß nicht, ob man, wenn man Jumpstart quasi aufmacht, ob dann Karten, die man dann schon, die man schon besitzt, ob die quasi in World Progress gehen, kriegt man Gems dafür. Und das sind so alles so Sachen, die sich alles selbst aufgebaut haben mit diesem komischen ökonomischen System, das halt auf diese Wildcards basiert, die gewiss als Konzept super funktioniert haben, aber jetzt so langsam echt überstrapaziert sind. Und dann kommt da halt noch zu so ein paar Entscheidungen, auf die wir jetzt mal eingehen können, und zwar diese Swaps, die wir gemacht haben. Fallen dir denn, wenn du die Liste siehst, ich glaube, es sind 20 Karten, Sachen auf, wo du denkst, okay, das ist irgendwie merkwürdig, oder was fällt dir sonst auf?
Also ich meine, generell, sie haben halt sich dafür entschieden, zu sagen, wir bringen Jumpstart auf Arena. Aber dadurch, dass alle Karten in Historic automatisch spielbar werden, führt das zu Problemen von Jumpstart und Arena. Und zwar entweder durch irgendwelche technischen Restriktionen, wobei ich mir da nicht vorstellen kann, dass das wirklich der größere ausschlaggebende Punkt ist, sondern der andere ist eher der Punkt, wo sie sagen, ja, ein Lightning Bolt oder ein Path to Exile, die sind zu stark für Historic, das wollen wir nicht. Mhm. Und deswegen werden die halt getauscht. Tatsächlich wird man dann statt diesen Karten bestimmte andere Karte finden. Beispiel, wie gesagt, Lightning Bolt, Lightning Strike. Chain Lightning, Lightning Strike. Ja. Also
gewöhnt euch, genau, an Lightning Strike. Das werdet ihr sehr viel haben.
An Lightning Strike. Genau, also es wird halt, wie gesagt, dann dementsprechend dazu kommen, dass Karten so ein bisschen ausgetauscht werden. Was mich so ein bisschen wundert, ist zum Beispiel Ball Lightning im Tabletop, dann Lightning Serpent. Ist das eine Karte, die gibt's die schon in Arena oder?
Ich glaube nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Also sie kommt mir auf jeden Fall neu vor, muss ich dazu sagen.
Ja, genau.
Also,
kann sein, dass sie aus Ice Age, glaube ich, ist das. Ja. Das wundert mich natürlich, dass sie dann wiederum komplett andere Karten dann implementieren. Mhm. Anstatt Karten wie zum Beispiel dann Lightning Strike, kann ich ja schon verstehen. Die sind dann halt ja schon im Standard drin. Mhm. Aber ja, es ist so ein bisschen, man hat das Gefühl, Tabletop und Arena fahren noch nicht zu 100% die gleiche Linie. Sieht man an Historic, sieht man jetzt an diesen Swaps. Es ist noch nicht so ganz, das, was es sein sollte.
Vor allen Dingen, wenn man dann sich auch wirklich noch, ich muss ein bisschen lachen, als du eben schon gesagt hast, und es steht halt wirklich hier, dass die Karten ausgetauscht wurden, entweder aus Power, Gameplay Concerns oder Technical Restrictions. Leute, ihr habt ein System geschaffen, was für Kartenspieler eingewendet werden, wenn jetzt eure Karten nicht auf dem Kartenspiel funktionieren. Ist das nicht das beste Konzept? Und ich frag mich dann auch, teilweise kann ich es nachvollziehen, also sowas wie, Ristic Studies kann halt sehr nervig sein, wenn du immer quasi gefragt wirst, okay, möchtest du deinen Mana zahlen, um eine Karte zu ziehen? So, das sind so Sachen, die kann ich durchaus nachvollziehen. Auf der anderen Seite, Path to Exile, könnte ich mir auch einfach gut vorstellen, wäre eine logische Inklusion für gerade Historic, weiß ein bisschen mehr aufzuwerten mit einem Mana Removal, der auch in Modern und in Legacy und überall quasi gespielt wird und eigentlich so ein sehr hoher Punkt ist. Und das könnte halt auch, also es wäre eine gute Gelegenheit gewesen, so ein bisschen das Power Level von Historic tatsächlich nochmal anzuwerfen, ähnlich wie mit Lightning Bolt. Ich verstehe nicht ganz, warum man in solchen Fällen sagt, okay, das ist zu stark für Historic, aber Craterhoof Behemoth, eine grüne Mythic, die, wenn sie reinkommt, dein ganzes Team irgendwie pumpt und quasi, sobald du sie gespielt hast und du kommst mit dem Trampelschaden irgendwie durch, hast du quasi das Spiel gewonnen. Das ist in Ordnung. Aber ein Lightning Bolt oder ein Path to Exile ist da irgendwie zu krass. Ich find's teilweise ein bisschen fragwürdig, was man da sich irgendwie gedacht hat. Ähnlich wie sowas wie bei Thought Scour. Target Player mills two cards und dann draw a card für ein Mana, für ein blaues Mana. Ist das wirklich zu broken für Arena? Ist das ein technisches Ding?
Vielleicht haben sie sich da sogar, ich weiß natürlich nicht welche, wobei, da könnten sie natürlich irgendein anderes nehmen, aber ich frage mich aber manchmal, ob sie dann vielleicht wegen Artwork sagen, hey, Arena soll irgendwie ab 6 sein und das Artwork ist ja schon ein bisschen crazy.
Aber Magic ist ab 13.
Ist es auch das Tabletop, also das Arena-Spiel, ist das auch für ab 13 gedacht?
Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Aber wahrscheinlich ja schon, ja, hast schon recht. Ja. Aber ja, ich weiß es nicht. Aber ich gebe dir recht, dass das bei manchen Sachen auch als fragwürdig ansehe, aber auf der anderen Seite, Lightning Bolt ist eine sehr starke Karte, es gibt schon ein sehr starkes Burn-Deck. Und wenn man das jetzt noch in Historic quasi mit reintun würde, dann hätte man schon fast ein vollständiges Pioneer-Modern-Deck, schrecklich Modern-Deck. Mhm. Und weiß ich jetzt nicht, wie sehr das halt die Meta beeinflussen würde, also das Meta-Game. Aber auf der anderen Seite kann ich auch Wizards irgendwo verstehen, die sagen, ja, wir wollen jetzt nicht Karten reinbringen, die wir danach direkt wieder bannen. Also, ja. Es ist, glaube ich, einfach schwierig. Und wie gesagt, es ist halt einfach noch nicht auf einer Linie. Es fährt noch nicht irgendwie die gleiche Strecke. Die zwei Sachen sind so gerade noch irgendwie parallel am Laufen. Und ich denke mal, ich hoffe mal, dass 2021 dann solche Produkte wirklich auch aufeinander abgestimmt sind. Also, dass dann so ein, wenn die sagen, hey, das wollen wir auch für Arena, dass es dann halt nicht irgendwelche Kompromisse gibt, sondern dann gibt's das halt auch für Arena. Punkt.
Ja.
Ja, das. Und im besten Fall auch irgendwelche Codes, in den Boostern halt wieder.
Ja, genau. Das wäre natürlich auf jeden Fall wünschenswert. Ich find's halt irgendwie nur so interessant, die Herangehensweise, wie Wizards of the Coast quasi mit Kartenprints auch umgeht, weil, zugegebenermaßen, das sind jetzt zwei komplett unterschiedliche Departments und ich wette, selbst die Magic Arena-Leute, die Jumpstart in Magic Arena implementieren und die Leute, die tatsächlich Jumpstart konzeptioniert haben, sind wahrscheinlich auch nochmal zwei komplett unterschiedliche Departments. Aber auf der einen Seite printen sie lächerlich starke Karten im Standard, die sie dann sowieso nach ein paar Monaten quasi bannen müssen und das in Paper, in allen Formaten, in Arena, auf Online und komplett. Dann wiederum bei Jumpstart, ein Casual-Produkt, was auch für Arena kommt, da geht man mal nicht quasi darauf ein, dass man ein Online-Only-Format in Historic, das man ja instant jederzeit anpassen kann und die Leute sogar refunden kann. Da hat man jetzt nicht so den Mut dazu, da einfach mal starke Karten reinzuprinten wie ein Lightning Bolt. Und wenn man dann merkt, oh, okay, das war vielleicht doch ein Fehler mit Lightning Bolt in Historic, dass man es dann sogar in derselben Woche, wo es noch released, instant bannen kann und es zählt für alle und die Leute, die gerade das Deck gespielt haben, bekommen quasi einen Refund. Und es ist ja eigentlich auch nur eine Uncommon, muss man auch noch dazu sagen. Da sind sie auf einmal dann nicht mehr so mutig, was irgendwie so ein komischer Zwischeneffekt ist, wo ich dann auch irgendwie sage, okay, Standard, wenn Standard von zu starken Karten dominiert wird, habe ich damit ein Riesenproblem. Wenn Historic von zu starken Karten dominiert wird, denke ich mir so, ja, okay, aber es ist halt auch das Format dafür. Und das eine Format wird so ein bisschen mit Samthandschuhen angepackt und das andere wird so gefühlt einfach, okay, Ugin und Uro und Oko und Veil of Summer und all diese Sachen. Und man denkt sich so.
Ich will Veil of Summer zurückhaben, so übrigens.
Bitte?
Ich will Veil of Summer für Historic zurückhaben.
Ja, ist eine gute Karte auf jeden Fall. Cryptic Command für einen Mana. Aber ja, das ist halt so ein bisschen die Sache, wo ich denke, okay, Leute, könnt ihr euch für eine Devise irgendwie entscheiden? Also entweder wollt ihr Power Creep machen, aber dann auch bitte in den Formaten, wo sich Power Creep anbietet wie Historic, weil man es jederzeit fixen kann und dann vielleicht nicht in Standard. Aber vielleicht interpretiere ich da auch gerade ein bisschen sehr viel rein, das muss man auch mal sagen. Ich bin auch ein frustrierter Meckerer an Magic-Spieler. Von daher, ja, passt das schon. Aber wir haben auch erfreuliche News mit diesem BNR-Announcement und zwar Brawl. Die Brawl-Gildenhalle war ja jetzt wegen Covid-19 ja, frei für alle und es wird frei für alle bleiben. Es wird jetzt endlich ein durchgängiges Format geben, wo man ja, Brawl, wann immer man will, nicht nur am Mittwoch, sondern immer, wenn man quasi Lust dazu hat, kann man Brawl spielen und das wird quasi nicht weiter restriktiert. Also ihr könnt das jetzt einfach euer Lieblings-Brawl-Deck nehmen und so lange spielen, wie ihr wollt. Historic Brawl, so wie ich das hier verstanden habe, wird noch so ein Ding bleiben, was eventbasiert ist. Weil, genau, das wird dann halt ne, dann immer mal on und off genommen, wie halt ja, andere Events wie Pauper oder sonst irgendwas. Aber im Großen und Ganzen wird Brawl dann permanent zu Magic kommen. Wie ich finde, eigentlich eine großartige News, oder?
Mhm. Ja, also offensichtlich hat sich's nicht wirklich. Entweder hat es sich nicht gelohnt, die haben es ja zweimal getestet mit Geld, oder sie haben jetzt die positive Resonanz erfahren durch die Zeit, wo es jetzt spielbar war. Also es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Schritt und ansonsten hätten die Spieler sich auch einfach wieder was Eigenes gesucht. Es gab ja schon die Möglichkeit. Oh, Entschuldigung, jetzt ist gleich Müdigkeit durch. Oh, ich wollte jetzt niemanden anstecken, es tut mir leid.
Alles gut, alles gut.
Es gab ja schon extra Internetseiten, wo man sich quasi per Freundescode jemanden gesucht hat, mit dem man dann Brawl spielen kann. Ich meine, die Brawlers Gildenhalle ist ja auch kein Ranked-Format. Dementsprechend ist das ja eh nichts anderes, als wie wenn man mit einem Freund irgendwie spielen würde. Es geht einfach nur da, just for fun, irgendwelche Sachen ausprobieren und das war's. Mhm. Und dementsprechend ja, war es, glaube ich, nur ein sinnvoller Schritt und der richtige Schritt zu sagen, das ist free.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall, ja, das ist auf jeden Fall eine super Sache. Ich muss Brawl immer noch für mich noch herausfinden, was damit abgeht. Ich muss aber auch noch zugegebenermaßen in Commander ein bisschen genauer reinschauen. Andere Improvements, die wir jetzt haben werden, wir haben so ein bisschen eine neue Roadmap für die nähere Zeit hier ausgeschrieben bekommen, was Rotation angeht. Also Zendikar Rising kommt ja in ein paar Monaten und damit verbunden wird es dann Core Set 2020, Guilds of Ravnica, Ravnica Allegiance und War of the Spark aus Standard rausrotieren und alle anderen Sets bleiben drin mit, also namentlich Throne of Eldraine, Theros Beyond Death, Ikoria, Core Set 2021 und dann Zendikar Rising. Das Ganze wird dann genauso gehandhabt wie ja, mit den vorigen Rotationen. Es wird ein Renewal-Event geben, wo man so ein bisschen dann schneller seine Sammlung wieder auffrischen kann. Wir bekommen ein paar, also es wird wieder gehintet, dass ein Amonkhet Remastered kommen wird. Es wird eine neue Player-Experience, also für New Player-Experience geben. Oder es wird aktualisiert. Und noch eine Kleinigkeit, die mich erst ein bisschen verwirrt hat, als ich Arena angemacht hat, aber die ich, glaube ich, im Großen und Ganzen ganz sinnvoll finde, und zwar Deckbuilder-Improvements, wo man jetzt, wenn man seine Collection durchforstet nach individuellen Karten, kann man jetzt genauer sortieren nach Converted Mana Cost, nach wenn man sich zum Beispiel mit einem Historic Goblin Deck bauen kann, kann man jetzt mit einem Experten- oder Expert-Search-Feature kann man quasi den Oracle-Text filtern oder den Kartentext filtern nach Goblins und alle Goblin-relevanten Karten sich anzeigen lassen. Und ja, das sind so kleine Quality-of-Life-Geschichten, die dann jetzt mit reingekommen sind. Allem in allem eigentlich ein ja, solides Update. Arena baut sich weiterhin immer wieder auf. Und wir sind gespannt, was da in Zukunft noch kommen wird, oder?
Mhm. Es wird auch wieder so ein Renewal-Event geben, wo man, ja, wenn die Rotation gekommen ist, genau, wo man dann halt ein bisschen was an Sachen bekommt, von denen ich glaube, letztes Mal waren es tatsächlich bei der Rotation ziemlich viele Wildcards, was ich ganz cool fand.
Ja.
Ja, generell, genau, die Standard-Rotation steht ja jetzt auch an Zendikar. Mit Zendikar Rising geht dann das Core-Set 2020 raus, Guilds of Ravnica, Ravnica Allegiance und War of the Spark und alles ab Throne of Eldraine bleibt drinne, bis dann halt nächsten Herbst wieder eine Rotation ansteht. Und ja, was vielleicht für den einen oder anderen, wir hatten ja kurz über Brawl gesprochen, wichtig ist, Standard Brawl wird nicht mehr möglich sein mit den Commandern, die in den Brawlers Guildhalle dazugekommen sind, also die eigentlich nicht standardlegalen Commander. Und ja, ansonsten bin ich mal gespannt auf Armonkit Remastered. Ich finde es witzig, dass es so lange dauert, obwohl es ja eigentlich schon implementiert ist.
Eigentlich schon, ne? Ist vermutlich so eine Release-Timing-Geschichte, dass man irgendwie sagt.
Irgendwie gucken, dass es passt, weil jetzt kommt ja noch Jumpstart und so, dass sie irgendwo, genau. wo Zeit und Geld verfügbar ist für die Spieler, damit man da noch was Gewinn draus bekommt.
Wann aus marketingtechnischen Gründen der perfekte Punkt ist, wo man mit einem neuen Set in Arena reinsteigen kann.
Genau.
Eine Kleinigkeit am Ende, die wir noch haben, sind Regeländerungen in Magic. Tatsächlich so ein paar Sachen, die ich ganz interessant fand. Die haben wir aber auch im großen Teil schon besprochen, zumindest die aktuelle Karten angeht. Zu meinen Hounds sind jetzt, also das Ganze basiert auf einem Newsartikel über Comprehensive Rule Changes. Eine sehr, sehr lange Liste von sehr verklausulierten Formulierungen, was einzelne Karteninteraktionen angeht, aber auch allgemeinere Sachen wie dass Hounds jetzt ganz offiziell Dogs heißen, dementsprechend ehemalige Hounds quasi erratert sind zwischen, also ne, da steht jetzt quasi, könnt ihr euch auf eurer Papierkarten denken, dass da jetzt auch Dogs steht.
Bitte nicht draufschreiben.
Nicht draufschreiben, da hat vielleicht der Judge ein bisschen was gegen. Dazu, was ich sehr interessant fand, ist Mill.
Tippex.
Genau. Mill ist jetzt eine Keyword-Mechanik. Das Ganze heißt, oder das Ganze wird auch schon aktualisiert auf Reprints. Ich habe schon gesehen, dass das in Arena, zum Beispiel bei Mending of Dominaria, eine Saga aus eben Dominaria, dass da jetzt auch schon angepasst wurde, wo dann der erste Punkt sagt, glaube ich, werf zwei Karten von einem Deck ab, im ursprünglichen Text. Und jetzt steht da halt auch Mill 2. Das Ganze, wir haben auch eben schon kurz Thoughtscour gesagt, da ist auch schon der aktualisierte Text auch in der Printed-Version drin. Also auf jeden Fall was sinnvoll ist.
Ja.
Genau, sonst für Commander hat sich ein paar Sachen tatsächlich geändert. Das ist allerdings nicht im Artikel von Magic drin, sondern im mtgcommander.net, also von die Seite vom Rules Committee. Drin, wo sich ein paar Sachen geändert hat, die sich jetzt so ein bisschen angestaut haben. Was ist denn da so die größte Änderung für Commander-Spieler? Also das erste direkt.
Ja, das Größte ist eigentlich, dass wenn die Commander in die Command Zone gelegt werden, zählt das halt auch ab sofort als Death Trigger. Mhm. Und ja, die News ist schon etwas älter. Wir sind aber aus Core-Set-Gründen noch nicht drauf eingegangen.
Genau.
Und das ist natürlich super interessant, denn bisher ist ja der Commander nicht gestorben quasi, also zählte nicht auf Death Trigger, wenn er in die Command Zone gelegt wurde. Und das ist natürlich jetzt für Commander interessant, die eigentlich schon gerne mit Death Trigger arbeiten, aber nicht so gerne in den Friedhof gelegt werden, sondern halt lieber in die Command Zone, um sie wieder auszuspielen.
Ja.
Und ich finde, das ist eine sehr, sehr sinnvolle Änderung, weil ich meine, der Commander stirbt ja offensichtlich. Also warum nicht auch die Death Trigger? Klar, das ist verbunden mit dem Friedhof. Die Erklärung, wann stirbt eine Kreatur, ist, wenn sie auf den Friedhof gelegt wird. Das tun ja sogar Token. Die werden ja quasi auf den Friedhof gelegt und dann verschwinden sie als Database-Effekt, also ohne, dass da irgendwas auf den Trigger geht oder sowas, auf den Stack geht. Und ich finde es, wie gesagt, es macht halt absolut Sinn, das halt auch so mit den Commander zu machen. Das hat natürlich schon den ein oder anderen Commander, der vorher nicht so gut war, jetzt vielleicht mehr in den Fokus gerückt und mehr ins Licht gerückt. Und das ist auf jeden Fall interessant für das ein oder andere Deck. Aber nichtsdestotrotz auf der anderen Seite auch keine schlimme Regeländerung, sodass Commander für manche Spieler jetzt unspielbar wird.
Ja.
Das ist einfach nur so eine, ich würde vielleicht fast sagen, Quality-of-Life-Anpassung.
Eigentlich schon, aber auch mit großen Implikationen, wie du schon meintest, sowas wie eine Karte, die mir gerade im Kopf bleibt, ist Elendar the Dusk Grows von Ixalan. Die jedes Mal, jedes Mal, wenn eine Kreatur, glaube ich, stirbt von deiner Seite aus, bekommt sie einen 1-1-Counter und wenn sie dann stirbt, kreierst du so und so viele Vampir-Tokens, wie Counter auf Elendar liegt, glaube ich. Und das ist eine Karte.
Irgendwie sowas. Ja.
Genau, das habe ich damals in einem Vampir-Deck zu Ixalan-Zeiten gespielt und fand die Karte so cool und dachte mir so, Mensch, da mal ein Commander-Deck drumherum machen. Also ich bin ja nach wie vor kein großer Commander-Spieler, aber trotzdem habe ich immer gedacht, das muss so ein cooler Effekt sein, wenn du da irgendwie so drumherum baust. Und dann musste ich lernen, dass die Death Trigger nicht so funktionieren, wie ich es gerne hätte. Aber das tun sie nun mal jetzt, um klarzustellen, wie das Ganze funktioniert. Früher war das quasi so, dass wenn dein Commander stirbt, eher in die Command Zone gelegt wird, von der du dann entscheidest, ob du sie in den Friedhof legst oder ob du sie quasi in die Exile Zone legst. Und das funktioniert jetzt quasi andersrum. Also dein Commander sollte im Combat oder durch irgendwas anderes sterben, liegt erst auf dem Friedhof, das heißt, alle Death-Trigger-Sachen passieren, und dann entscheidest du dich, ob du sie zurück in die Command-Zone legst oder was auch immer dann damit passiert. Also das sind so ein paar Sachen, wirklich nur eine quasi so eine Kleinigkeit, die aber sehr essentiell ist und auch die, glaube ich, lange diskutiert wurde in der Commander-Geschichte, so ein bisschen wie Hybrid-Mana, was immer so ein Ding ist, wo, glaube ich, auch Mark Rosewater sehr stark für ist, dass so zum Beispiel Karten, die Hybrid-Mana hast, also zum Beispiel irgendwie Azorius-farbend sind, dass du sie trotzdem auch in Mono-White in Commander spielen könntest. Aber da sagt das Rules-Committee aktuell noch, dass es halt nicht geht, weil die Color-Identity dann eben nicht Mono-White ist, sondern halt White und Blue. Mhm. Eine andere Sache, die sich noch geändert hat, ist, Commander hat sich jetzt komplett von der Vintage-Bannliste quasi verabschiedet als Format. Das Ganze liegt natürlich an dem jetzt letztlich vorgenommenen Bann von Loras of the Dream Den. Was für Vintage sehr viel Sinn macht, weil, ne, aufgrund der Art und Weise, wie Companions funktionieren, funktioniert Restriktieren nicht wirklich. Dementsprechend wurde es gebannt. Und für Commander hat man sich jetzt gesagt, okay, Loras ist eine Karte, die macht jetzt nicht so viel Unterschied im Commander. Dementsprechend bleibt sie legal. Allgemein gibt's jetzt keine wirkliche Bannliste im klassischen Sinne. Jedoch gibt's so eine Rule of Thumb. Also, anders gesagt, es gibt Karten, die sind gebannt und da gibt's auch eine Liste zu, aber im Großen und Ganzen für die meisten Casual Games von Commander gibt's so eine Daumenregel, wo man dann irgendwie sagt, okay, alle Oversized-Karten sind nicht im Deck legal. Alle Karten, die keinen schwarzen oder weißen Rand irgendwann mal hatten, sind nicht legal. Alle Karten, die Anti-Mechanik, also wo man quasi um eine Karte spielt, sind nicht legal. Und dasselbe gilt halt auch für alle Karten, die ein Subgame oder Conspiracy-Mechanik da mit drumrum quasi haben. Die sind halt auch nicht legal oder sind Karten, wo man im Commander eher sagt, Leute, bitte nehmt Abstand dazu. Denn sonst funktioniert halt Commander nicht mehr. Im Großen und Ganzen kann man aber auch sagen, wenn ihr jetzt Bock habt, zum Beispiel auch Thema Randfarben und so weiter, wenn ihr jetzt eine Silver-Bordered-Karte habt und eure Spielgruppe ist damit absolut okay, wenn ihr die in eurem Deck habt, dann wird euch niemand aufhalten, die in der Casual-Runde quasi zu spielen. Von daher sind das hier mehr so Empfehlungen. Ähnlich sieht das aus mit denen, die wir auch schon gesehen haben oder besprochen haben, muss ich sagen, von diesen offensiven Karten, die jetzt in Magic allgemein gebannt sind. Dieses Rules-Committee sagt dazu, wir schließen uns dem an und empfehlen euch, dadurch, dass es keine wirkliche Bannliste gibt, die wirklich greift oder weil es halt kein Competitive-Format ist, dann von diesen Karten auch Abstand zu nehmen in eurem Commander-Deck. Ja, allgemein, wie findest du denn so diese ganzen Regelungen, gerade auch mit Hinsicht auf die Bannliste an sich? Ist das was, wo du meintest oder wo du vielleicht denken würdest, okay, wenn das doch eigentlich auch so nur auf Empfehlungen basiert, diese Bannliste, dann kann man das ja eigentlich auch komplett weglassen? Oder glaubst du, das ist auch wichtig?
Also ich glaube, generell ist eine Bannliste wichtig, aber eine Bannliste ist auch schwierig. Also die macht's automatisch sehr kompliziert für die Leute selber, die sie halt aufstellen, weil man natürlich immer wieder mit neuen Karten, die rauskommen, und das passiert nun mal alle paar Monate, gucken muss, ist diese Karte überhaupt noch so gut jetzt in dem Vergleich? Und es macht es natürlich deutlich einfach zu sagen, hey, es ist alles irgendwie okay. Aber wenn sich natürlich dann eine Strategie so durchbeißt, die dann halt super gut ist, dann macht's halt auf der anderen Seite auch Sinn zu sagen, ja, das ist unfair, wenn was du da machst, quasi. Also ich muss sagen, ich find's okay und gut eigentlich, dass es da auch eine Möglichkeit gibt zu sagen, hey, wenn ihr das jetzt mal so ein bisschen, man muss es mal so sehen. Commander ist ja eine relativ casual Geschichte, normalerweise. Klar kann man das auch competitive spielen und da ist es dann auch high competitive. Mhm. Aber erstmal ist es ja so eine Sache. Und da gibt's ja schon sowieso am Küchentisch dann so Regeln. das Deck soll nicht über 100 Euro kosten oder so, damit es halt irgendwie fair bleibt. Und irgendwann spielt sich vielleicht diese Gruppe immer weiter hoch und irgendwann hat dann einer so ein Deck, was halt wirklich total unfair ist. Und dann kann man halt sagen, hey, es gibt aber, wenn wir schon so jetzt so kommen und hier Tier 1 Competitive Decks auspacken, es gibt aber eine Liste an Karten, die sind jetzt nicht so gern gesehen und beziehungsweise halt eigentlich gebannt, dann kann man sich wenigstens dann daran noch orientieren. Es ist halt quasi wirklich für die Leute interessant, die das letzte Rest, den letzten Rest aus ihrem Commander-Deck rauskitzeln wollen, die vielleicht über Jahre lang ihr 100-Euro-Deck aufgebaut haben zu einem 5.000-Euro-Deck, die dann sagen, hey, ich möchte jetzt wirklich mein High-End-Deck hier haben. Und ich glaube, für die Leute ist es dann schon interessant, damit die jetzt auch irgendwo einen Riegel vorgeschoben bekommen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und ich glaube, ansonsten für den Casual-Spieler sind diese Sachen sowieso relativ uninteressant. Bis jetzt zum Beispiel auf die Death-Geschichte von Commandern ist, glaube ich, so eine Bannliste für solche Leute eh relativ egal, weil die meisten, die Commander oder die meisten Commander-Spiele, die ich kennengelernt habe, sind Leute, die haben halt noch Karten zu Hause, wie du gesagt hast, mit ihrem Pre-Release-Kit. Und was mache ich jetzt mit dieser 7-Mana-Mythic? Keine Ahnung. Ja, gut, dann packe ich die halt mal in mein Commander-Deck und irgendwann baut man sich daraus halt dann so seine verschiedenen Decks. Und das ist so meine Erfahrung mit Commander. Ja. Und deswegen glaube ich, dass die meisten Leute das gar nicht so wirklich tangiert.
Genau, also ja, im Endeffekt, wie gesagt, bei Commander gilt ja auch immer so die Regel, wie du schon meintest, so, ne? Wenn du, solltest du einen Commander haben oder auch allein vom Powerlevel, muss ja jetzt nicht direkt eine gebannte Karte sein, wenn du sagst, okay, du hast jetzt hier ein Competitive EDH-Deck und bist mit der Gruppe drin, die du noch nicht kennst oder nicht weißt, was da so gespielt wird, und du sagst von vornherein, hey Leute, ich plane mit diesem Deck Turn 3 zu gewinnen. Und ist das cool für euch, wenn ich das spiele, sonst switche ich zu einem eher casual Deck. Das sind ja halt so Kommunikationsgeschichten, die sind halt individuell für Commander oder für EDH halt eben sehr wichtig, dass man sie vorher dass man sie halt vorher eben klärt. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass das jetzt dass solche Änderungen, mit Ausnahme von diesen Death-Trigger-Geschichten, die tatsächlich halt einfach Sachen möglich macht, die vorher nicht möglich machen. Dass es jetzt so ein großer Punkt ist. Klar, es hilft, sag ich mal, der Argumentation wegen, wenn sich jetzt jemand sagt, hey, keine Ahnung, ich habe in meinem Deck habe ich Time Walk, und dann kannst du sagen, also das offizielle Commander Rule Committee hat gesagt, diese Karte ist nicht so geil für Commander, können wir uns vielleicht darauf einigen, dass du sie rausnimmst oder dass du ein anderes Deck spielst. Da kann das auf jeden Fall Sinn machen, so eine Liste zu haben. Im Großen und Ganzen, wenn ihr aber euch alle einig seid und ihr Bock habt auf eine verrücktere Version von Commander oder die vielleicht noch ein bisschen mehr broken ist, dann go for it. Wird euch niemand aufhalten und sagen, hey, wir sind jetzt hier die Commander-Polizei. Halt, stopp. So geht das aber nicht. Ihr verlasst jetzt sofort den Laden und hört auf, Magic zu spielen. Nein, das ist natürlich klar. Und damit wären wir auch quasi schon am Ende von Ausgabe Nummer 66 von Radio Ravnica Podcast. An dem Sinne noch einmal kurz der Hinweis auf unseren Sponsor der heutigen Woche, und zwar tokens4mtg.com. Bei einer Bestellung von über 10 Euro könnt ihr mit dem Bonuscode Radio Ravnica 1 und dem Bonuscode Radio Ravnica 2 bzw. oder ein Manga-Kraken-Token oder ein Toon-Kraken-Token bekommen. Das Ganze quasi nur zeitlich exklusiv. Wenn sie einmal weg sind, dann sind sie weg. Und wir profitieren da mit einem kleinen Anteil von eurer Bestellung quasi direkt daran. Also wenn ihr uns unterstützen wollt und auf der Suche seid nach Tokens für eure Lieblingsdecks, dann guckt euch da gerne mal um. Haben wir alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und außerdem lasst uns bitte dran teilhaben, was ihr denkt von den Themen, die wir heute besprochen haben. Also wie war eure ersten Standard-Erfahrungen bzw. eure Pre-Release-Erfahrungen? Was haltet ihr von dem State of the Game? Ist das Duplikatproblem gelöst? Und wie allgemein empfindet ihr die Ökonomie von Arena? Wie werdet ihr euch zu den neuen Regeländerungen in Magic gerade im Commander verhalten? Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wenn ihr euch da austobt in den Kommentaren unter diesem Video bzw. oder uns schreibt über Twitter. Alle dazu nötigen Links haben wir in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes verlinkt. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.
Ciao.